ARD.
Es ist die größte Bühne, die man bespielen kann. Das ist crazy.
Our 12 points go to Conchita, Austria.
The winner is Austria. Congratulations to Conchita, Queen of Europe.
Ganz ehrlich, ich wusste sofort, dass Conchita Wurst den ESC gewinnen wird, als sie da 2014 aufgetreten ist. Ich wusste es einfach. Conchita ist eine Diva mit Bart, mit mega guter Stimme und mit Glitzerkleid. Das gab's in der Kombination noch nie auf der ESC-Bühne. Wie hat Conchita das geschafft, einen so ikonischen Auftritt hinzulegen und dann auch noch zu gewinnen? Hallo, ich bin Daniel Kehler und in den nächsten 4 Podcast-Folgen von Wie gewinnt man den ESC spreche ich in der ARD-Audiothek mit 4 Personen, die es beim Eurovision Song Contest weit nach vorn geschafft haben. Und ihr könnt zusammen mit mir versuchen rauszufinden, ob es sowas gibt wie eine Siegerformel beim ESC. Bevor ich gleich mit Tom Neuwirth alias Conchita Wurst spreche, frage ich den ESC-Experten, den ihr sonst hier auf diesem Podcast-Feed hört, Marcel Stober vom Podcast ESC Update. Hallo Marcel.
Hey Daniel.
Du beobachtest ja alle Auftritte immer ganz genau und hast auch selbstverständlich den Auftritt von Conchita Wurst von 2014 noch im Hinterkopf. Warum war dieser Auftritt so erfolgreich, deiner Meinung nach?
Du hast es schon richtig gesagt, es war der Auftritt. Also ein ESC-Act besteht ja eigentlich so aus 3 Fassaden, sag ich mal. Der Interpret, der Song, der Auftritt. Und ich finde, was immer mehr an Gewicht gewonnen hat, ist der Auftritt. Und Conchita wurde halt wirklich inszeniert als etwas unantastbare Diva in einem sehr eleganten Kleid. Dann kamen noch die Phönixflügel hinten auf der LED-Wand. Das hat wahnsinnig Eindruck gemacht. Ich glaube, dass man das auch anders hätte inszenieren können. Zum Beispiel wie im offiziellen Musikvideo, was damals veröffentlicht wurde. Da sah man eine Conchita Wurst in einer Badewanne aus Rosenblättern, die sich da räkelte. Und als ich das erste Mal gesehen habe und ich möchte Conchita nicht zu nahe treten, dachte ich mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was macht Österreich da? Ich habe diese Sieger-Vibes nicht gespürt. Ich habe sie bis zum Semifinale nicht gespürt, als ich den Auftritt gesehen habe. Und der hat wirklich alles verändert. Ich glaube, das war bei Conchita und natürlich auch die Aufmachung Frau mit Bart, das hilft auch sehr, um in Erinnerung zu bleiben. Aber das war, finde ich, das eine, was sie besser gemacht hat als die anderen.
Also tatsächlich dann das, was man auf die Bühne bringt, die Performance oder die Inszenierung, super wichtig beim ESC. Ein Drag-Artist vertritt Österreich, das war sowieso erstmal so ein Aufreger 2014. Das hat wirklich nicht allen gefallen, oder?
Nein, das stimmt. Das hat vor allem auch mein Podcast-Kollege Thomas Mohr, mit dem ich ja normalerweise ESC-Update mache, beobachtet. Der war 2014 in Kopenhagen dabei und der meinte auch, es gab damals echt einige Proteste gegen sie.
Erwartungsgemäß kann man schon fast sagen von religiösen Fundamentalisten. Zum Beispiel haben orthodoxe Priester Conchita Wurst verantwortlich für Unwetter auf dem Balkan gemacht. Unabhängig jetzt von solchen hysterischen Zuschreibungen war auch ich persönlich nicht sonderlich davon überzeugt, ob Conchita Wurst das schaffen würde, auf der Bühne so zu überzeugen, wurde aber komplett eines Besseren belehrt, als sie dann aufgetreten ist und die Bühne zerstört hat, muss man sagen.
Krass, was damals los war. Wie viele Feinde Conchita Wurst offenbar auch hatte. Aber der Auftritt war echt einzigartig am Ende. Sie hat sich auch von der Kritik offenbar nicht beeinflussen lassen. Marcel, vielen Dank für eure Erinnerung an Conchita und dass ich mit 4 Podcast-Folgen Wie gewinnt man den ESC hier in eurem Podcast-Feed zu Gast sein darf. Wir hören uns auf jeden Fall wieder und wir sehen uns beim ESC, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Ich freue mich sehr drauf. Danke.
Wie hat es aber Conchita geschafft, den ESC zu gewinnen 2014? Das frage ich Sie jetzt mal. Beziehungsweise Tom Neuwirth, der hinter dieser Figur Conchita Wurst steht.
Hallo Daniel, danke.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Änderung.
Du bist, wie würdest du es sagen, wirklich verwurzelt in der ESC-Family? Kann man das so sagen?
Ja, finde ich schon. Also ich liebe den Song Contest auch sehr. Und was ich an der Community so liebe, also ich liebe den Song Contest aus vielerlei Gründen. Aber was ich gerade an der Fanbase und an der Community so liebe, ist, dass die, wenn du einmal mitgemacht hast, bist du einfach Teil der Familie und die verfolgen dich und die supporten dich. Und also da kannst du vor 10 Jahren irgendwie 18. geworden sein. Es ist vollkommen wurscht. Du bist irgendwie immer noch relevant und man erinnert sich. Und das, wo gibt's denn das?
Aber was mir auch damals aufgefallen ist, du kommst auf die Bühne und im positiven Sinne nimmst sofort den Raum ein. Ist zumindest mein Eindruck. Also hast logischerweise eine Ultrapräsenz. Das war 2014 natürlich so. Wie kriegt man das hin?
Na, ich liebe die Bühne. Ich liebe Showbusiness. Ich glaube, ich habe in meiner Kindheit sehr viel Zeit in meiner Fantasie verbracht und mir da oft Momente erdacht, die mich halt irgendwie, ich habe immer geträumt, dass ich Sailor Moon bin oder Ariel oder weißt du, und das irgendwie nachzuahmen in dieser, ja, Übergröße, also mit Übergröße meine ich eben larger than life, und ich glaube, das sind immer so die Visionen, die ich habe, wenn ich auf die Bühne gehe. Ich habe dann meinen eigenen Film und meine eigene Wahrheit und dann bin ich halt der Charakter, und ich glaube, aber das ist halt auch sehr authentisch, weil das, glaube ich, schon so früh begonnen hat.
Und dann würde mich interessieren, wie es dann zum ESC kam. Also warst du schon immer interessiert daran, da irgendwie mal ein Teil davon zu sein? Oder hast du einfach gedacht, ja, die große Bühne ist es, die es dich reizt? Und die hat man nun mal beim ESC. Wo gibt es eine größere Bühne für ein Musikevent in dieser Form als beim ESC? Also war es der ESC oder einfach die Bühne des ESC zu nutzen?
Naja, zum einen hab ich natürlich auch schon als Kind den Song Contest schauen dürfen mit meinen Eltern. Man durfte länger aufbleiben. Und es war eine Fernsehsendung wie keine andere, die man irgendwie kannte. Es ist auch ein bisschen klischeebehaftet, aber as a gay boy, I guess, war ich halt von der Flamboyanz sehr angetan und habe schon damals verstanden, ohne wirklich zu wissen, worum es geht, dass man dort willkommen ist, egal wie man sich präsentiert und wer man ist. Und das hat mich immer schon interessiert und halt auch gecatcht irgendwie. Und dann kam natürlich obendrauf, dass ich es halt auch liebe, im Mittelpunkt zu stehen, und es gibt keine größere Bühne als den Song Contest. Nämlich, glaube ich, wirklich nicht. Das Super Bowl, ja, Super Halftime, Bowl, aber wird immer genannt, ja, oder? Aber man, wenn das nicht Beyoncé macht, interessiert es auch niemanden. Ja. Und es war eine Mischung aus allem, aber ja, halt genau wie ich vorher gesagt habe, einfach die Liebe zum Showbusiness, die Liebe zum Singen und zur Selbstdarstellung und Inszenierung.
2014 konntest du das denn ja wirklich, ja, perfektionieren mit dem Gewinnerauftritt, den du dann in Kopenhagen hattest. Aber was ich manchmal so vergessen hatte, dass deine ESC-Geschichte ja eigentlich schon einen Ticken früher begonnen hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. 2 Jahre früher, glaube ich.
Ja, 2012, genau.
Da ist dann jemand anders aber, oder eine andere Band hat denn
Lukas
gewonnen. Sind das die Trackshitters?
Ja, genau, ja. Der
Lukas Blöck. Die sind dann nach Aserbaidschan gefahren, du nicht. Ich glaube, du bist auf Platz 2 gelandet.
Ich weiß es gar nicht.
Aber ich weiß es gar nicht. Also richtig schlecht war es auf keinen Fall.
Nein, ich war Brennhaas. Ich war so angefressen. Ich dachte mir, wie kann das sein? Aber im Nachhinein wohl to the better.
Das wollte ich gerade fragen. Hast du dadurch, also hat diese, ja, Niederlage will ich es jetzt nicht nennen, aber hat dieser Rückschlag erstmal auch was Gutes gehabt irgendwie?
Ja, ich glaube schon. Also was die, ich nehme das Leben so, wie es ist, und so, wie es ist, ist es auch gut. Also ich bin auch niemand, der jetzt irgendwie dem nachtraut, dass ich denke, was wäre, wenn. Also es kommt eh, wie es soll. Und drum, im Nachhinein hat es natürlich absolut Sinn gemacht. Ich hatte damals schon einen tollen Song, finde ich, That's What I Am, ist immer noch ein Banger. Aber Rise Like a Phoenix hat halt alles verbunden, was ich, frühkindliche musikalische Erziehung, meinen Geschmack und auch die Botschaft, die Message des Lieds. Also es hätte nicht besser sein können. Und man dachte wirklich, dieses Lied wurde für mich geschrieben. In a way war es ja auch so, nur diese Nummer lag ja auch schon 5 Jahre in einer Schublade.
Ah.
Ist crazy.
Da frage ich gleich auf jeden Fall nochmal nach, wie das dazu kam. War das so eine Übung damals beim ersten Vorentscheid schon mal für dich? Also hat das was schon mal ein bisschen gebracht?
Ja, ich habe es nicht als Übung empfunden. Ich dachte, wir machen jetzt ernst. Aber natürlich, ich war damals schon viel unterwegs. Eben das meinte ich auch mit dieser tollen Community. Wenn du auch im Vorentscheid irgendwie schon was bringst, was die Leute interessiert, dann wirst du in ganz Europa eingeladen. Und das war auch ungewöhnlich, gerade für einen österreichischen Act durch ganz Europa geschickt zu werden. Also diese ganzen Partys gibt es ja. Und ich war dann auch schon unterwegs. Das heißt, ich konnte die Mechanik und das Werk des Song Contests vorher schon. Und das hat mir natürlich im zweiten Run dann extrem geholfen.
Das heißt, du hast auch die Community angesprochen, da so ein bisschen in Kontakt zu sein, kann also nicht schaden.
Na, natürlich nicht. Es ist quasi wie wenn man Bürgermeisterin werden will.
Wahlkampf.
Ja, genau, muss man in jedes Haus gehen.
Weil ich habe in diesem Podcast dieses Notizbuch dabei. Ja. Das ist sogar ein offizielles ESC-Notizbuch von Rotterdam. Und da will ich so ein paar Learnings reinschreiben. Ich weiß nicht, ob wir am Ende aller Podcast-Folgen, ich sag mal, die Gewinnerformel am Ende zusammen haben, aber den Community-Aspekt, den würde ich da schon mal mit reinschreiben.
Auf jeden Fall.
Dass du sagst, das kann irgendwie schon ganz gut sein, sich da ein bisschen zu vernetzen. Ne?
Ja, und jetzt vielleicht nicht so mit Vorsatz, weil das klingt dann immer irgendwie so.
Unauthentisch vielleicht.
Unauthentisch, ja, sondern just live it. Also wenn du den Song Contest liebst, dann liebst du es natürlich auch mit den Leuten zu feiern. Was man übrigens nicht machen darf, finde ich, ist, wenn man im Contest ist und diese zwei Wochen dann vor Ort irgendwie geballt mit Proben und Presse etc., da würde ich mir das Feiern verkneifen. Ah. Weil das ist auch einigen so ein bisschen, hat die in den Bobsch gebissen dann.
Ich schreibe Disziplin während der Proben auf jeden Fall auf. Nochmal zurück 2014. Es gab, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, keine Vorentscheidsshow in dem Sinne oder so. Dein Sender, also der österreichische Fernsehsender ORF, hat gesagt, Conchita Wurst macht es.
Genau.
Richtig?
Ja. Genau, so war das.
Was haben die in dir gesehen in dem Moment?
Na, es war schon ein bisschen Überzeugungsarbeit zu leisten. Es war mein damaliger Manager, der da wirklich Druck gemacht hat. Der hat ihm das Konzept vorgeschlagen, hat gesagt, schaut mal, das ist die einzige Wahl, die es zu treffen gibt. Und ich hatte das Glück, dass die damalige Programmchefin, die Kathi Zechner, immer schon ein Fan war von mir. War das erste Mal im Fernsehen, als ich 16 war. Und es war bei einer Castingshow eben. Und sie war damals schon Fan von mir. Und das hat mir natürlich dann in diesem Moment gut in die Karten gespielt. Und sie hat dann die Entscheidung getroffen, dass ich dahin fahre.
Und da hast du gedacht, Jackpot.
Ja, sicher. Ich war full on, ja.
Und dann der Song. Gab es da diesen einen Song? Gab es verschiedene? Wie war diese Auswahl der Songs? Oder?
Ja. Also ich habe mich damals mit, ich hatte 2012 einen Song, der hieß That's What I Am, und der wurde von Produzenten geschrieben, mit denen ich damals viel gemacht habe. Und so waren die dann auch auserkoren, den Song Contest Song mit mir zu erarbeiten. Und das haben wir getan. Und wir hatten dann, glaube ich, zwei fertige Lieder. Und das war, glaube ich, ein Monat zur Deadline, weil es gibt vom Song Contest, glaube ich, bis März.
Genau, muss irgendwann, man den Song muss es fest sein.
Genau,
irgendwann.
Und wir hatten einen Monat davor und wir hatten eben diese zwei Favoriten-Songs und dachten, so, jetzt haben wir genug Zeit, uns vorzubereiten. Und nachdem ich announced wurde, glaube ich, schon im Jahr, also nicht im Jahr zuvor, aber im Winter davor, habe immer wieder Songs geschickt bekommen von den verschiedensten Personen, die eben Songs schreiben.
Das heißt, du hast immer mal reingehört.
Ja, genau. So, und dann standen diese zwei Songs, also wieder zu dem Moment, wo nur mehr ein Monat zur Deadline war. Und ich sitze in der U-Bahn und fahre gerade ins Tonstudio und mache eine E-Mail auf, eben damals von meinem Manager. Und er hat mir 5 Songs geschickt und meinte eben, hey, hör dir die an und out of respect, schreiben wir dann zurück, hey, vielen Dank für die Einsendung, wir haben unseren Song schon, ba-ba-ba-ba. So. Und einer dieser Songs war Rise Like a Phoenix. Und ich sitze in der U-Bahn und ich wusste halt, oje, danke für alles, aber das alles nehmen wir nicht. Und das war natürlich auch unangenehm und nicht so einfach. Aber ich wusste halt, das ist das Lied. Ja. Ich wusste, ich habe, was so eines der ersten Songs, die ich auf Englisch gehört habe, war Shirley Bassey mit Goldfinger. Mhm. Und das habe ich mich verliebt und ich habe mich in sie verliebt. Und dann dachte ich mir, ja, aber also bei dieser Chance riskiere ich jetzt nichts, dann mache ich was, wo ich weiß, das kann ich. Und ja, und der Rest ist History.
Was war denn, also du hast gerade schon diesen Vergleich mit Goldfinger gezogen.
Ja,
irgendwie.
I'm serious.
Naja, aber der ESC ist ja auch eine ernste Angelegenheit irgendwie.
Ja.
Wenn man das so guckt, denkt man, das ist so eine lustige Spaß- und Fun-Veranstaltung. Aber erstens, da hängt relativ viel dran. Mhm. Also die ganzen Plattenfirmen, die ganzen Fernsehsender, dahin, wo der ESC dann geht, das ist für die Stadt jeweils auch immer ein Riesending. Also ich finde, der ESC ist eigentlich eine echt ernste Sache, die nach außen hin irgendwie natürlich nett aussehen soll.
Ja, natürlich auch für die KünstlerInnen. Ja. Wir haben ja schon darüber gesprochen, es ist die größte Bühne, die man bespielen kann. Das ist crazy.
Und wie war das denn? Weil ihr fragt euch dann ja, wie bespielen wir diese große Bühne? Mhm. Das heißt, ihr hattet irgendwann den Song, ihr habt das irgendwann vorgestellt. Mhm. Aber in dieser Phase zwischen, yes, wir haben den Song, und wir fahren fliegen nach Kopenhagen in diesem Fall. Da sind ja schon noch ein paar Wochen dazwischen. Da muss wahrscheinlich auf das Outfit geguckt werden. Wie soll das aussehen? Da muss wahrscheinlich, beim ESC gibt es ja immer auch so eine Background Animation im Hintergrund, irgendwie Licht, soll es noch halbnackte Tänzerinnen und Tänzer geben, die irgendwie Ausdruckstanz machen oder was auch immer. Ich sag mal so, wie viel hast du in dieser Vorbereitungsphase überhaupt geschlafen?
Na, ich habe gut geschlafen. Meine Aufgaben waren ja auch überschaubar. Ich habe den Song nicht produziert.
Du musst es ja nur singen.
Ich musste es nur singen und das konnte ich relativ schnell gut und das habe ich auch einige Male gemacht, um wirklich auch die besten Takes zu finden. Ich brauchte ja dann auch eine neue Person, die den Song produziert, weil die anderen waren, wir warten, nicht so happy mit meiner Entscheidung und haben gesagt, wir haben getan, was wir konnten, aber das ist auch nicht unser Genre und unser Metier, so please find somebody else. Und das haben wir dann gemacht. Diese Person musste dann ein Orchester auftreiben, das war ja auch nochmal eine Kiste, das wurde ja alles neu aufgenommen, etc. Also die hatten, glaube ich, echt schlaflose Nächte und ich durfte mich dann ins gemachte Bett setzen und halt den Song 98 Mal einsingen, bis dann die beste Version rauskam. Zum Kleid auch, das war auch eine Kooperation damals mit Art for Art und dem ORF. Ich wusste, ich wollte was Schlichtes, ich wollte was Zeitloses haben und dann wurde schon oft gesagt, ja, und bei dem Song, und ich habe gesagt, nein, ich stehe einfach nur da, ich stehe und singe. Ja, aber vielleicht tänzt, sage ich, nein, will keine Tänze, I'm enough, I can do this. Und und das war dann schon nochmal ein bisschen eine Diskussion, aber ich wusste halt so ganz klar, ab dem Moment, wo Rise Like a Phoenix klar war oder für mich klar war, wusste ich auch, wie das ausschaut. Die Flügel, muss ich sagen, habe ich auch erst vor Ort das erste Mal gesehen.
Auf diesem Background, diese Background-Grafik.
Also die Flammen, das kannte ich alles nicht und glaube, ich habe es auch erst im Fernsehen wirklich verstanden, was da visuell auch passiert ist, weil man steht ja selber so nah dran.
Das war krass, weil das sah ja wirklich so aus, als kämen diese Flügel, diese, ich weiß gar nicht mehr, Flammenflügel irgendwie so, als käme das im Prinzip aus dir raus. Yeah. Also es war wirklich perfekt gemacht. Aber ich höre daraus, dass die meisten Ideen schon eigentlich dann irgendwann in die richtige Richtung gingen. Das heißt, du musstest dich nicht irgendwie krass durchsetzen oder weil ich fragte mich auch, wie standhaft muss man in so einer Vorbereitungsphase als Artist sein? Yeah. Irgendwie Dinge abblocken oder so, aber das ging bei euch einigermaßen gut, meinst du?
Ja, ich glaube, die Menschen haben auch einfach verstanden, ich bin eine sehr kooperative Person, aber wenn ich was weiß, dann weiß ich das. Und dann ist es, glaube ich, auch relativ klar, dann sage ich es einmal und nicht nochmal, um meine Oma zu zitieren.
Alles klar, ja, das ist schon mal gut, wenn man das genau weiß, welchen Weg man gehen möchte.
Ja, viele Dinge weiß ich ja nicht, da brauche ich ja eh Hilfe. Aber wenn was weiß, naja, kann ich dir jetzt kein Beispiel nennen. Aber welches Licht wie gestellt wird, weißt du,
sind so. Klar, das ist echt
oder technische Aspekte etc., da brauche ich Hilfe, ich kann keine Songs produzieren, aber ich weiß, was ausschauen muss, weil es kommt ja aus meinem Kopf zum Beispiel.
Okay, genau. Verstehe. Ja. Also, wir halten fest, du hast oder ihr habt die richtigen Ideen für die Background-Grafik. Ihr habt wahrscheinlich auch über Licht und Kleid etc. Gedanken gemacht. Alles ist fein. Es geht nach Kopenhagen. Ich durfte so ein paar Mal, jetzt nicht in Kopenhagen, da war ich noch nicht dabei, aber bei so ein paar ESCs hinter den Kulissen schauen. Und es wird ja wahnsinnig viel geprobt. Das ist mein Eindruck. Also das wissen, glaube ich, die Leute, die am Ende die Show im Fernsehen sehen, gar nicht, dass die ganze Show wird ja mehrfach durchexerziert eigentlich. Ja. Das heißt, ihr habt das auch gemacht. Du weißt, es funktioniert und du weißt vielleicht auch, ich glaube, die Leute könnten es lieben. So, ne? Oder?
Ja, naja. Ja, Word on the Street war halt dann nach den ersten Proben, hat man halt schon gehört, dass es irgendwie so ein bisschen anfing. Du hast auch in den Wettquoten gesehen, weil du wirst ja sofort kommentiert, es wird ja jeder Performance auch im Vorbereitungszeitraum, wenn man eben zu diesen berühmten Eurovision-Partys fährt, im Vorfeld. Du wirst ja auseinandergenommen und analysiert von dieser Bubble ohne Ende. Das heißt, es hat sich dann irgendwie immer mehr und mehr herauskristallisiert, okay, wie du sagst, die Menschen reagieren darauf, denen gefällt das. Und ja, man probt das extrem oft und ich finde, das ist auch gut, weil das ist so eine große Show. Ich glaube, wenn du nicht jede Person kennst, oder bei mir ging es zumindest so, ich habe jede Person gekannt, von meinem Weg zur Garderobe bis zu meinem Spot auf der Bühne. Ich weiß, wo ich mein Mikrofon kriege, ich weiß, wo ich meinen Soundcheck mache. Ich weiß, welche Stimme ich höre in meinem Kopfhörer, bevor es losgeht. Also es war alles das Safety Net. Weißt du, was ich meine? Es wurde alles gemacht, damit das, was funktionieren soll, auch wirklich funktioniert und du hast dich aufs Singen konzentrieren können.
Aber trotzdem, Samstagabend, die Show geht um 21 Uhr unserer Zeit los. Du weißt, du hast den Ablauf irgendwann wahrscheinlich auch auswendig gekonnt. Also vor mir kommt der, dann kommt der und dann muss ich das und das machen. Okay, aber trotzdem, dann ist dieser Moment, wo du dran bist. Spürt man da noch überhaupt irgendwas?
Ja, Ja, voll. Ich hätte gerade diese zu weinen begonnen. Ja, it's crazy. Es ist ein ganz, ganz arges Gefühl. Es ist natürlich, Proben sind Proben. Weißt du, ob die jetzt ausverkauft sind, weil das ist ja beim Song Contest auch der Fall. Die Generalprobe ist ja ausverkauft von Semifinalen und natürlich vom Finale. Und dann gibt es Proben, wo eben Presse auch dabei ist. Das heißt, man hat eh immer irgendwie Publikum und Reaktionen. Aber wenn es halt live ist, ist live. Und das ist schon eine Art der Aufregung und eine Art von fokussiert sein, die hast du dann nur, wenn du weißt, jetzt ist es wirklich ernst gemeint. Also es ist schon nerve-wracking und man würde die Nerven wegschmeißen, wenn man eben nicht diesen Raster hätte, wo man genau weiß, wo man hin muss. Und deswegen, glaube ich, ist es auch zu managen. Und dann ist das Gute, also ich glaube, ich kann dafür viele KünstlerInnen sprechen, Künstler und Künstlerinnen sprechen, sobald wir den Mund aufmachen und singen, ist es das, was wir machen wollen und was wir können. Und dann it takes you. Und dann ergibst Krass. Du dich einfach deinem Körper und deiner Stimme und tust das, wofür du da bist. Entertain the people.
Ich habe gedacht wirklich, dass man, also wenn ich das machen müsste, ich würde, glaube ich, den ganzen Tag zittern irgendwie, wenn ich wüsste ab, na, die ersten Proben sind ja schon am Nachmittag irgendwie dann. So, aber ich wüsste gar nicht, was ich essen sollte irgendwie dann. Oder was isst man vor so einem Auftritt?
Auch das war irgendwann immer so routiniert und so ganz klar. Also bis am letzten Tag wusste ich, wann mir jemand einen Teller hinstellt, den esse ich dann mache ich einen Powernap von 10 Minuten, dann mache ich das. Und das, es war echt, ja, aber eben in diesem ganz klaren Tagesablauf hattest du einfach die Sicherheit und ich weiß es nicht, ich war eigentlich dann nervös, wenn ich Zeit zum Denken hatte. Und das war
die
dann,
war nicht da, die Zeit eigentlich?
Nein, während des Tages nicht. Also eher dann, wenn du fertig bist und in deinem Hotelzimmer sitzt und dann denkst du dir, oh Gott, morgen ist es soweit.
Gehst du Dinge durch, die nicht klappen könnten? Nein. Weil ich mache das. Also wenn ich irgendwas Großes machen musste, denke ich, oh Gott, vielleicht fällt das Licht aus, vielleicht ist das, machst du nicht, ne?
Nein, das weiß ich doch gar nicht. Also da würde mir ganz viel nicht einfallen, was schiefgehen könnte. Das ist ja, na, das ist, also es ist, wie soll ich denn sagen, ich würde das sehr respektvoll jetzt formulieren, aber es ist echt ein bisschen verschwendete.
Sag es.
Es ist ein bisschen verschwendete Zeit, weil you don't know. Konzentriere ich auf das, was du, was nicht. Also wenn es Fehler gab vorher, wo ich weiß, ah, da bin ich irgendwie immer pitchy gewesen oder ah, da ist eine Stufe, da bin ich jetzt schon zweimal über mein Kleid gestolpert, weiß ich, I have to lift it up more, weißt du, solche Dinge. Natürlich, ich versuche die Fehler, die ich gemacht habe, irgendwie zu korrigieren, aber ich mache mir keine Gedanken darüber, ob mir jetzt was im Schädel fällt.
Gut, im Zweifel wäre das dann auch eine interessante Show, natürlich. Also du hast gesungen, etc., der Auftritt hat irgendwie geklappt, du kannst vielleicht auch wieder nachdenken, weil du weißt, jetzt musst du ja nicht mehr, oder sagen wir mal so, du denkst vielleicht, jetzt muss ich ja nicht mehr auf die Bühne.
Ja.
Oder hast du gedacht?
Na, ich hab's natürlich, ich hab's mir schon durchgeführt.
Weil alle redeten doch bestimmt darüber,
ja, oder? Genau, alle redeten darüber und die Nacht davor bin ich eben ins Bett gegangen und dann war ich so, habe mich vorgestellt, also ich habe immer so eine Fantasie, also ich hatte immer so diesen, Jennifer Lawrence hat mal über Adele gesagt, als sie einen Oscar gewann oder whatever, oder einen Auftritt hatte bei den Oscars, Ladies and Gentlemen, the unstoppable Adele.
Mhm.
Und dachte mir, ach, das ist ein tolles Wort. Ich will auch unstoppable sein. Und dann habe ich halt so dahin fantasiert, wie ich das eben als Kind auch schon gemacht habe. Und dann dachte ich mir, dann gehe ich da rauf und dann, ja, das ist echt wie so eine Kindheitsfantasie eigentlich. Und dass die wahr geworden ist und eigentlich genauso ausgeschaut hat, wie ich sie immer erträumt hatte, ist crazy.
Das ist Wahnsinn, was der ESC dann alles ausgelöst hat. Mhm. Da könnten wir gleich noch mal weiter drüber sprechen. Aber ich finde, jetzt wo wir so diesen positiven Blick gerade auf den Song Contest haben, wird es Zeit für eine kleine Rubrik, die es in diesem Podcast gibt. Kleine Überraschung. Mhm. Und zwar
What I don't like.
Fast. Ich habe dafür
Things I don't like.
Ein faszinierendes Utensil, das ist meine Einkaufstasche. Mit der gehe ich normalerweise einkaufen. Die kommt aus Turin, das ist die Eurovision Song Contest Tasche. Mhm. Also wer mich mal mit einkaufen sieht, liebe Grüße.
Ja.
In dieser Tasche sind kleine Lose drin. Mhm. Und ich möchte dich bitten, dass du nacheinander ein paar ziehst. Mhm. Und da stehen Vorurteile drauf, die es über den ESC gibt. Mhm. Und wir können ja mal gucken, ob wir da dem zustimmen oder ob du sagst, nee, das habe ich auch dort ganz anders wahrgenommen. Mhm. Wärst du bereit, mal eins zu ziehen?
Na, sicher. Es wird Tombola, nur ohne Preise.
Vielleicht gibt es ja auch noch einen Preis.
Ah, I would love that. So, ohne Windmaschine auf der Bühne geht nichts.
Und, was sagst du? Hattest du eine?
ich hatte eine und die wollte ich eigentlich gar nicht. Und bei der ersten Probe war die so stark eingestellt, dass es mir fast die Perücke vom Kopf geweht hat.
Auch das wäre ein sehr schönes, ein sehr interessantes Bild.
Nein, das hat nicht gut ausgeschaut. Ich hatte damals so einen Undercut, das hat ausgeschaut, als hätte ich Glotzen. Ja, Windmaschine ist echt omnipräsent. Ja,
it adds aber du to würdest, the
drama.
Okay, Drama ist gut.
It adds to the drama, aber wenn man halt zum Beispiel eine Glatze hat, dann bringt eine Windmaschine nicht so viel. Außer man hat flowing garments. Also so
dann ein
Flattergewand. Dann ist es, ich finde, eine Windmaschine ist kein Muss, aber es setzen halt viele ein, weil sehr effektvoll.
Und Drama ist wichtig in diesen 3 Minuten, die man hat, oder?
Also in my books, yes.
Ja, gut. Also, sagen wir schon mal, das stimmt schon mal. Willst du mal noch eins nehmen? Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Reihenfolge und was da alles kommt.
Ja, nix. Pyrotechnik ist doch kein Verbrechen.
Was soll das heißen? Na, also, Pyro gehört doch dazu beim ESC, oder?
Ja, finde ich schon.
Hattest du das auch? Ja, hattest ja, du auch. Ne? Feuer, ordentlich. Feuer, Flammen, du hattest Flammen. Die goldenen, also so goldenes Feuer Regen, hattest du, ja. Genau. Mhm. Also muss auch sein, ist auch Drama?
Ja, sicher, es ist dramatisch und es ist halt auch, wie sagt man da, filmografisch. Es ist ein tolles Bild und im Fernsehen, wir wollen ja auch unterhalten werden. Entertainment auf allen Ebenen, sage ich immer.
Was ich immer so ein bisschen unangenehm finde, ist, wenn du einen Beitrag hast, oder man, es tut einem dann ja als Zuschauer schon so ein bisschen leid, weil du merkst, die fühlen sich eigentlich entweder auf der Bühne nicht wohl, die das da gerade performen, oder sie sind nicht so gut, wie sie gerne sein wollen. Auch das erlebt man ja beim ESC.
Das kenne ich nur zu gut.
Und dann?
Das Gefühl.
Wieso?
Ich bin nicht so gut, wie ich sein wollte.
Hast du das Gefühl?
Oh Gott, sehr oft. Wurscht. Was wolltest du sagen? Verzeihung.
Schade, da würde ich gerne noch weiter drüber sprechen.
Aber ja, dann wird es ein tiefenpsychologisches Gespräch.
Da schließen wir wann anders dann nochmal an. Aber, und dann wird aber, obwohl der Auftritt so mittelgut nur ist, alles rausgeholt, was es an Pyro gibt, so, damit man das irgendwie kaschiert oder so. Ja,
kompensieren, na sicher. Ja. Na sicher. Na sicher, absolut.
Aber schon ein bisschen unangenehm.
Du, ich denke mal, manchmal habe ich so große Outfits an oder whatnot und dann denke ich mir, zumindest das unterhält die Menschen.
Okay. Ja, do you never know? Der Auftritt ist so Mittel, aber immerhin
habe ich. Was ist, wenn der Auftritt Mittel ist? Weißt du, was
aber
ist,
machst du Auftritte, die Mittel sind?
Oh Gott, komm, ja. Ja, würde ich schon sagen. Okay. Also nicht gewollt, aber es passiert halt manchmal. Und dann sehe ich Aufnahmen und denke mir, uff. Eieiei.
Wieso, was stört dich denn dann so?
Naja, wenn ich halt nicht on pitch bin, weißt du, wenn ich zu tief oder zu hoch singe und so.
Das passiert bei
da
dir?
Da bin ich streng, ja sicher. Ja, leider, ja, ich bin ein Mensch, keine Maschine, wobei ich habe viele Freunde und Freundinnen, die singen so fantastisch gut, wo ich mir immer denke, ja, yeah, I would love that too, but, genau.
Aber dann kannst du ja auch mal andere ESC-TeilnehmerInnen vielleicht casten, wenn du die, wenn du so gute Freundinnen und Freunde hast, die irgendwie auch so gut singen können.
Es ist nicht so, dass ich nicht jedes Jahr Listen einreichen würde.
Ich verstehe. Komm, einen machen wir noch. Ja, ein letztes Vorurteil sozusagen über den ESC. Gucken wir, ist überhaupt noch was drin?
Ja, also genug. Genug. Ohne Paillette geht nix.
Ah, okay.
Paillette geht ja immer.
Ja.
Paillette geht immer.
Ja, wobei, das ist bei dir ja auch, also...
Hatte ich nicht. Ich hatte keine Pailletten. Ich hatte Glitzersteine, aber keine Pailletten. Paillette halt gut, weil glitzert halt, als würden leuchtende Käfer auf die herumkrabbeln. Auch wieder Fernsehen.
Fernsehen macht's dann auch wieder.
Fernsehen. Ja. So von close ist manchmal nicht so schön, aber auf der Bühne von Weitem ist halt Paillette sehr effektvoll.
Ja. Ja, okay. Jetzt haben wir über so ein paar lustige Vorurteile über den Song Contest irgendwie gesprochen. Aber ich glaube, in dieser Phase, wo man sich ja auch konzentrieren will auf den ESC-Auftritt, so wie es bei dir dann 2014 war, gab es ja auch viel in den Medien über dich logischerweise. Mhm. Viel Positives, aber eben auch viel Negatives. Du ahnst, worauf ich anspiele. Also Social-Media-Gruppen oder damals war Facebook ja wohl auch noch ein Ding. Ja. Verrückte Zeiten. Und denn im Nachgang aber auch wurde auch immer mal wieder über dich diskutiert. Also Politikerinnen oder ich glaube, es waren meistens nur männliche Politiker aus Ländern, die, ich sag mal, zu Diversity, ich sag's jetzt ganz freundlich, eine andere Haltung haben als die meisten oder einige Politiker bei uns zumindest, haben dann irgendwie gesagt, ja, irgendwie, wo Conchita Wurst gewinnt, das ist irgendwie eine Veranstaltung, ob da überhaupt Kinder zusehen sollten und sowas. Also ganz weirde Kommentare aus unserer Sicht. Und ich habe den Eindruck, das macht dir nichts aus.
Nein,
oder?
Das macht mir nichts
aus. Wirklich nicht?
Nein, das macht mir nichts aus. Also aus vielerlei Gründen. Zum einen bin ich total delusional und denke mir, jede Aufmerksamkeit, also wenn ich was in dir triggere, Darling, dann, weißt du, das sagt über die Personen viel mehr aus als über mich. Wenn du von mir getriggert bist und wenn es dir so wichtig ist, über mich zu sprechen, well then, I'm not losing here. So sehe ich das. Und auf der anderen Seite sind Meinungen so unwichtig. Es ist so subjektiv, weil das, was diese konservativen Personen sagen, ist für die die absolute Wahrheit. Und es gibt aber eine Welt, wo mein Sieg für viele total viel bedeutet hat, ehrlich und emotional und nicht erdacht und aufgrund von einem Hype oder whatnot. Das heißt, was stimmt denn jetzt? Mhm. Es ist alles wahr, aber auch irrelevant für mich, weil ich habe meine Meinung über mich eh schon.
Du liest doch keine Kommentare.
Doch, manchmal schon. Manchmal zum Beispiel, wenn sie ganz schlimm sind und wenn die, wenn die dann so DMs mir schicken, das meine ich nicht immer, weil dann manchmal schreibe ich dann zurück, ich wünsche dir Liebe und inneren Frieden.
Und dann kommt nichts mehr.
Na doch, na, das kannst du dir. Und ich so, weißt du, dann höre ich nicht auf und dann schicke ich ein Pussy-Smiley.
Du gehst dann
so
in den Austausch mit dir.
Ja, weil ich mir
siehst denk, die Leute dann rein eigentlich.
Ja, keine Ahnung, weil ich mir denke, ich gebe denen auch keine Angriffsfläche und mich amüsiert das halt so. Also weißt du, es gab schon eine Phase in meinem Leben, wo ich ein Teenager war oder meine frühe Schulzeit. Wenn du quasi queer bist und dir wird gezeigt, du gehörst nicht dazu, dann versuchst du das, ich habe versucht in erster Linie das nicht zu sein und zu kaschieren und mich dagegen zu wehren. Und dann habe ich es für mich einfach auch akzeptiert und eingestanden, wer ich bin, und plötzlich hat mir das alles nicht mehr wehgetan. Das heißt, wenn es eine Angriffsfläche gibt, dann kann ich das natürlich triggern oder irgendwie auch negativ beeinflussen, aber so denke ich mir, jo, es ist eine Meinung, whatever.
Also ich würde mal in mein kleines Buch noch mit aufschreiben. Ja. Ist es zu platt, wenn ich sage, any promotion is good promotion? Oder?
Naja, any würde ich jetzt nicht sagen. Aber wenn es nur um Meinungen geht, ob mir was gefällt, weißt du, solange wir niemandem wehtun und die Freiheit der anderen Personen nicht einschränken, ist es wirklich irrelevant, was die Leute
wollen. Also so ein bisschen Talk of the Town zu sein, das hilft schon, ne?
Ja, wenn du den Leuten wurscht bist, das ist schlecht.
Okay, also ein Song, der egal ist, ein Artist, der egal ist, das ist eigentlich am schlimmsten,
ja,
oder?
Ja, wahrscheinlich.
Nicht egal sein, schreibe ich mal auf. Mal gucken, wem ich das weitergeben
kann. Ja, aber das Ding ist ja das, du kannst aber auch nicht gewollt relevant sein.
Wie kriegt man das denn hin, relevant zu sein?
Ja, some have it, some not. Aber das ist halt auch immer, wird so oft gefragt, wie gewinnt man denn den Song Contest? Und ich sage, es ist ganz platt, you just have to be the best on the evening. Und mit best ist, das ist ein viel gefächerter oder ein breit aufgestellter Begriff, weil natürlich, ich finde, natürlich musst du gut singen können. Du musst nicht herausragend gut singen können, aber gut singen können und abliefern. Du musst es so meinen, bei den Leuten muss was ankommen und you have to be the whole package. Und das ist bei allen Professions so. Also egal, wie wird man denn zur besten Architektin oder wie wird man denn die erfolgreichste Ärztin? Es muss einfach, es muss dir liegen, du musst es authentisch machen und das muss bei den Leuten ankommen.
Und es ist ja krass zu sehen, was alles sich dann entwickelt hat bei dir, nachdem du den ESC gewonnen hast. Du hast ihn auch mit moderiert dann im Folgejahr in Wien. Wie gesagt, bist auch in anderen Jahren immer noch mal wieder in der Bubble aufgetaucht, in unterschiedlichen Funktionen. Du machst auch jetzt immer noch viel, gab es nie die Option zu sagen, super, ich habe das jetzt erreicht und jetzt mache ich erstmal ganz lange nichts.
Naja, für ganz lange nichts, weiß ich nicht. Für das bin ich auch nicht gemacht. Ich habe viel Zeit auch nach dem großen Hype schon damit verbracht, mich ein bisschen auf meinen Lorbeeren auszuruhen. Und das hat mich aber sehr schnell sehr unglücklich gemacht. Weil ich bin halt dann auch eine Künstlerseele und ich muss mich weiterentwickeln und ich habe mir dann schon eines Tages gedacht, okay, ist es das jetzt? Bin ich jetzt die bärtige Frau im goldenen Kleid und that's it, forever? Und ja, nein, ich will mich weiterentwickeln, ich will das Leben, wenn ich ins Gras beiß, will ich mir denken, I had a good run. Und ich habe alles gemacht, worauf ich Bock habe. Und das ist auch ein Privileg, weißt du, ich darf wirklich meinen Unterhalt damit verdienen, mit Sachen, die mir Spaß machen. Ich darf schauspielen, ich kann Mode machen, ich zeichne, ich male, ich moderiere, ich singe, ich tanze und das nehmen Leute auch an und damit kann ich ein Team finanzieren und mein Leben und das ist ein absolutes Geschenk.
Wir haben uns verschiedene Sachen überlegt, wie man so ein bisschen als Künstler, als Künstlerin aufgestellt sein sollte auf der Bühne. Du hast gesagt, so ein bisschen der Talk of the Town zu sein, kann hilfreich sein, so ein bisschen zu polarisieren, habe ich verstanden, darf auch okay sein, solange man sich davon nicht komplett verrückt macht irgendwie. Aber hast du noch irgendwie so ein Teil für so eine Siegerformel beim ESC irgendwie, wo du sagst, Leute, ihr dürft das nicht vergessen, auch wenn ihr so einen Kandidaten sucht.
Ja,
irgendwie.
Spaß haben.
Wie hat man denn Spaß auf der Bühne? Wie kriegt man denn das
hin? Naja, remember why you're doing this. warum steht man auf der Bühne? Warum, why you do it in the first place? Also ich mache das, um Leute zu entertainen und um zu performen, um mich zu spüren in a larger than life Situation. Und ich denke mir, man hat als performende Person, als Künstlerpersönlichkeit auch eine Verantwortung dem Publikum gegenüber. Wenn ich mich auf die Bühne stelle, dann be entertaining.
Du bist Dienstleister im Prinzip auch.
Ja, auch. Naja, sicher, ich will ja, dass die Leute von mir verzaubert werden. Das ist dann wieder der Narzissmus in mir, oder? Ist das das richtige Wort?
Ein bisschen vielleicht.
Ja, na sicher. Es ist, und es sind so viele kleine Teile. Man gibt extrem viel, aber man will auch dafür was haben.
Ich mache noch eine Folge mit einem anderen ESC-Künstler. Das wird die nächste Folge sein, mit einem gewissen Max Mutzke.
Ja.
Kennst du möglicherweise.
Auch der singt, also Entschuldigung, wie fantastisch kann man singen.
Crazy. Ich wollte gerade sagen, kannst du eine Sache sagen, die dich an ihm fasziniert oder die du an ihm magst, aber du hast es eigentlich gerade schon gesagt.
Er ist so ein lieber Typ, ich durfte schon ein paar Mal mit ihm arbeiten und ich schätze ihn so sehr und er ist so krass, der singt so krass, es ist frech. Wie gut er ist. Er ist frech.
Ich bin sehr gespannt, was er sagen wird, was er noch als Ideen haben wird für diese Siegerpunkte, die man wohl braucht als ESC-Künstlerin, als ESC-Künstler. Ein paar von dir nehme ich mit, auch ins nächste Gespräch. Ja. Wenn wir auf die Fragen gucken, wie man wirklich Erfolg beim ESC haben kann, 3 Punkte, wo du sagst, ey Leute, daran müsst ihr denken. Ohne kann man den ESC nicht gewinnen.
Okay. Authentizität. Mhm. Spaß.
Irgendwas muss es schon noch geben.
Intonation. Also Intonation ist, wie gut man singt. Also intonieren heißt on-pitch sein, also richtig singen. Genau. Also Intonation, was habe ich gesagt?
Du hast gesagt Spaß, Authentizität.
Und Intonation.
Üben, üben, üben. Practice.
Ja. Honest. Ganz ehrlich, ich finde, man hat diese 3 Minuten, man hat diesen einen Song, diesen einen Moment. Mein Musiklehrer, mein Gesangslehrer sagt immer, du brauchst eine Landkarte für einen Song. Du musst wissen, wann du was machst. Gerade in so einer Situation, wo es wirklich darum geht, diese eine Nummer in Perfektion zu performen. Und du musst wissen, wann machst du Kopfstimme, wann wechselst du in die Bruststimme. Natürlich soll es organisch sein, aber es ist gut, einen Plan zu haben, um auf den rückgreifen zu können. Und ja, practice, practice, practice. Üben, üben, üben.
Hattest du nie Angst, dass du diese Landkarte mal verlässt, dass die Stimme dich im Stich lässt oder so?
Na sicher.
Auch bei dem Gewinnerauftritt oder so?
Naja, ich glaube, da kann man schon von muskulärem Gedächtnis sprechen. Ich wusste, ich singe das. Ich wusste, es ist in meiner Range. Ist es bis heute? Also ich singe die Nummer nach wie vor in Originaltonart, wohin ich andere Songs aus meinem Repertoire schon ziemlich weit nach unten geschraubt habe. Aber Rise Like a Phoenix geht einfach. Ich glaube, weil sich mein Körper auch daran erinnert. Und deswegen hatte ich irgendwie so die Sicherheit, dass das geht sich schon aus.
Du würdest schon sagen, du hast dem ESC schon eine Menge verdanken. Das zu verdanken.
Alles. Jetzt, also mit diesem Meilenstein hat alles begonnen, was ich jetzt mein Leben nennen darf.
Tom, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke schön. Das ging ja fix.
Was bei mir jetzt echt aus diesem Gespräch hängen geblieben ist, dieser Plan, den Tom Neuwirth im Kopf hatte, wie er während des Auftritts mit seiner Stimme umzugehen hat und dass er immer genau wusste, was er tut. Erst dann, glaube ich, kann man richtig frei und gut performen und dass ihm die Kritiker egal waren, ich glaube, das ist auch eine sehr wichtige Zutat für einen erfolgreichen Auftritt. Aber wie man jetzt insgesamt den ESC gewinnt, ehrlicherweise, so richtig weiß ich das noch nicht. Mal schauen, was mein nächster Interviewpartner sagt. Das ist ja Max Mutzke. Der hat ja auch einiges bei seiner ESC-Teilnahme gelernt. Er war der Erste, der durch eine Castingshow von Stefan Raab zum Song Contest gefahren ist. Und was Gesang und Songwriting betrifft, da kennt er sich auch sehr gut aus, glaube ich. Also, abonniert unbedingt diesen Podcast, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Da könnt ihr direkt die anderen Folgen auch schon hören und verpasst also keines der nächsten Interviews.
Übrigens findet ihr in der ARD-Audiothek auch noch mehr ESC-Content, zum Beispiel ein schönes Interview mit Malik Harris, der ja 2022 beim ESC für Deutschland war. Und für seine Karriere war das auch total wichtig. Er war im Podcast von Ray Garvey zu Gast. Die Folge verlinke ich euch natürlich direkt in den Shownotes. Und das hier ist Wie gewinnt man den ESC? Ein Podcast von Radio Bremen in der ARD Audiothek. Möglich gemacht haben diesen Podcast unter anderem Michelle Brückner, Andrea Suhn, Marcel Heberlein, Eva Garte, Melena Schulte und Hannes Kalter. Ich bin Daniel Kehler, euer Host, sage danke fürs Reinhören und wenn ihr wollt, hören wir uns direkt in Folge 2 wieder.